Ja, wie ist das mit dem Glück? Also ich freue mich, ich bin ein Unplugged-Fan und ich freue mich, dass wir hier auch bei Stromausfall notfalls Gottesdienst feiern können. Dann hätten wir nur A cappella noch singen müssen. Genau, auch ohne den Film, den ich euch jetzt noch zeigen wollte, steigen wir ein. Wo finden wir das Glück? Wie können wir glücklich sein? Es gibt ganz viele Wege, auf denen gesucht wird. Es gibt ja eine ganze Literatur, die sich damit beschäftigt, eine ganze Glücksforschung, wo es also große empirische Studien gibt. Und dann gibt es immer mal wieder in der Presse dann die Meldung, die glücklichsten Menschen leben. Ich habe ein bisschen rumgeguckt, wahlweise in Norwegen, in Bhutan oder in Vanuatu in der Südsee. Da scheint es unterschiedliche Studien zu geben. Vielleicht kommt es dann darauf an, was man da genau abfragt. Der König von Bhutan jedenfalls erhebt nicht nur das Bruttoinlandsprodukt, sondern auch den Bruttoglücksindex jedes Jahr in seinem kleinen Königreich. Also es gibt viele, die da am Forschen und am Fragen sind und jeder hat seine Erfahrung. Jeder muss auch letztlich seinen Weg, seine Schritte natürlich gehen. Aber ja, es ist gut, dass wir eben auch aus den Erfahrungen von anderen lernen können. Und ich möchte mit euch die Erfahrungen von einem, nicht aus der neuesten Glücksforschung mit euch anschauen, sondern einem Glücksforscher, der schon länger unterwegs war. Ich nenne das mal Herr S. Punkt, sucht das Glück. Herr S. ist nicht nur Glücksforscher, sondern eine der wohlhabendsten und mächtigsten Persönlichkeiten seiner Zeit. Und die Menschen kommen von weit her gereist, weil er so intelligent ist, weil er so auf jede Frage das richtige Wort hat. Und sie wollen davon profitieren. Die Frauen liegen ihm zu Füßen. Also stellt euch vor, eine Mischung aus Bill Gates, Stephen Hawking, George Clooney, Barack Obama und dem Dalai Lama oder so. Also kann sich fragen, ist das nicht schon ein Garant fürs Glücklichsein? Es kommt vielleicht darauf an, wie man da mischt, ne? Ob es jetzt das Aussehen von Bill Gates ist und keine Ahnung, die Weisheit von George Clooney oder so. Also Herr S. macht sich auf die Suche nach Glück und nach Sinn und ihm stehen, weil er eben er hat alle Möglichkeiten, ihm stehen alle Türen offen. Er sagt nicht, oh, wenn ich mal könnte, dann würde ich, sondern er kann und er wird und er tut es. Und das Gute für uns ist, er schreibt auf, was er da erlebt und welche Schlüsse er daraus zieht. Da sagt er sich zum Beispiel eine gute Bildung. Lern erst mal was, Junge, ne? Und es geht nicht nur darum, bei ihm, dass er irgendwie beruflich fit gemacht wird, dass er also eine Ausbildung erhält, sondern er will wirklich verstehen, wie es bei Faust heißt, was die Welt im Innersten zusammenhält, durchblicken, was im Universum vor sich geht. Er umgibt sich mit den größten Gelehrten seiner Zeit und dann schreibt er, was er daraus schließt. Ich nahm mir vor, alle Dinge zu ergründen und zu begreifen. Ich wollte herausfinden, was für einen Sinn alles hat, was in der Welt geschieht. Doch, was ist das für eine fruchtlose Beschäftigung? Gott hat sie den Menschen gegeben, damit sie sich mit ihr plagen. Ich beobachtete alles, was Menschen auf der Erde tun, und ich fand, alles ist vergeblich. Es ist, als jagtest du dem Wind nach. Krummes kann nicht gerade werden, was nicht da ist, kannst du nicht zählen. Ich sagte zu mir selbst, ich weiß mehr als alle, die vor mir geherrscht haben. Ich habe eine Fülle von Weisheit und Erkenntnis gesammelt. Doch als ich darüber nachdachte, was das alles wert ist und was der Weise den uneinsichtigen Schwachköpfen voraus hat, erkannte ich, auch die Bemühung um Weisheit und Erkenntnis ist Jagd nach Wind. Wer viel weiß, hat viel Ärger. Je mehr Erfahrung, desto mehr Enttäuschung. Und dann weiter. Ich wollte wissen, ob bei Weisheit etwas anderes herauskommt als bei Unverstand und Torheit. Also empirische Studie, ja, Vergleichsstudie. Denn was wird der Mann tun, der mir auf dem Königsthron folgt? bestimmt das, was man schon immer getan hat. Es stimmt, Weisheit ist besser als Unwissen, so wie Licht besser ist als Finsternis. Der Wissende sieht, wo er geht, der Unwissende tappt im Dunkeln. Aber ich erkannte auch, beide trifft am Ende das gleiche Schicksal. Wenn es mir also trotz meiner Weisheit genauso ergeht wie dem Unverständigen, weshalb bemühe ich mich dann auch so sehr darum? Und ich sagte mir, auch das ist sinnlos. Kluge müssen doch genauso sterben wie die Dummen. Und man erinnert sich an die einen nicht länger als die anderen. Wie bald sind sie alle vergessen. Da war mir das ganze Leben verleidet. Du kannst tun, was du willst auf dieser Erde. Es ist doch alles sinnlos und führt zu nichts. Ein ernüchterndes Ergebnis. Ich hoffe, dass jetzt niemand sein Studium abbricht nach dieser Lesung. Oder vielleicht ist es ja auch der Schritt, der dran ist. Aber da übernehme ich keine Verantwortung. Aber ihr habt reagiert, ne? Also wer viel weiß, der hat viel Ärger. Wer viel Erfahrung hat, der hat viel Enttäuschung. Umgekehrt sagt man, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Oder was ich weiß, das mag nützlich sein, mag richtig sein, aber es macht mich auf jeden Fall nicht glücklich. Und das Endergebnis auf lange Sicht ist das gleiche. Manchmal schon auf kurze Sicht. Aber am Ende auf jeden Fall. Da gibt es diesen Witz mit den Soziologen und was sagt der Soziologe zu dem mit dem Studienabschluss? Irgendwie einmal Pommes mit Ketchup oder so. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber auf lange Sicht sagt Herr S., ist das Ergebnis das gleiche. So, welchen Schluss zieht er jetzt daraus? Wenn das nichts ist, klar, warum weiter büffeln, raus aus dem Studierzimmer und Spaß haben? Also Ballermann statt Uni-Bibliothek oder so. Man will nicht hinter Büchern einstauben, während sich draußen die Welt weiter dreht. Ich entschloss mich, das Leben zu genießen und glücklich zu sein. Aber ich merkte, ihr ahnt es schon, auch das ist sinnlos. Das Lachen ist etwas für Narren und die Freude, was bringt sie schon ein? Ich wollte am vollen Leben teilhaben, wie die Menschen, die sich nicht um Weisheit und Einsicht kümmern, aber der Verstand sollte die Führung behalten. Ich trank Wein, um mich in Stimmung zu bringen, denn ich wollte erkunden, ob der Mensch während seiner kurzen Lebenstage irgendwo Glück finden kann. Aber auch da bleibt er irgendwo in der Leere hängen. Auch da kommt er nicht weiter. Und dann sagt er sich, okay, dann will ich zupacken. Dann will ich was verändern in der Welt, dann will ich was erreichen, dann will ich Geld verdienen und dann kann ich mir ja alles kaufen. Ich vollbrachte große Dinge, ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Obstgärten an und pflanzte darin alle Arten von Fruchtbäumen. Ich legte Teiche an, um die vielen aufwachsenden Bäume zu bewässern. Ich kaufte mir zahlreiche Sklaven und Sklavinnen, zu denen hinzu, die ich von meinem Vater geerbt hatte. Ich sagte schon, das ist schon länger her. Ich besaß mehr Rinder, Schafe und Ziegen als irgendjemand vor mir. Ich füllte meine Vorratskammern mit Silber und Gold aus den Schätzen der unterworfenen Könige und Länder. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und nahm mir so viele Frauen, wie ein Mann nur wünschen kann. So wurde ich mächtiger und reicher als alle, die vor mir regiert hatten. Weil ich ein so großes Wissen besaß, konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel. Und ich versagte mir keine Freude. Mit all meiner Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich tatsächlich glücklich war. Aha. Doch dann dachte ich über alles nach, was ich getan und erreicht hatte, und kam zu dem Ergebnis, alles ist sinnlos. Du könntest genauso gut mit der Hand nach dem Wind greifen. Letztlich kommt bei aller Mühe nichts heraus. Auch der ganze Ertrag meiner Mühe war mir verleidet. Ich muss ja doch alles einem anderen überlassen, der nach mir kommt. Wer weiß, ob der auch den Verstand hat, es sinnvoll zu gebrauchen. Also so wie ich. Ne? Trotzdem wird er über alles verfügen, was ich mir mit solcher Mühe durch mein großes Wissen erworben habe. Auch das ist sinnlos. Da begann ich zu verzweifeln, weil ich mich für nichts und wieder nichts geplagt hatte. Da müht sich jemand ab mit Klugheit und Geschick und erreicht etwas, aber dann muss er es einem vererben, der keinen Finger dafür krumm gemacht hat. Auch das ist sinnlos und ein großes Übel. Was hat der Mensch am Ende von all seiner Anstrengung? Nichts als Sorgen und Plagen hat er sein Leben lang. Selbst in der Nacht kommen seine Gedanken nicht zur Ruhe. Auch das ist sinnlos. Also er hat alles, was man sich so wünscht, gemeinhin. Aber er hat auch eins, oder er macht eins, er denkt die Sachen radikal bis zum Ende. Er bleibt nicht irgendwo zwischendurch stehen, auch sagt, ist ja nett jetzt, sondern sagt, was kommt denn am Ende dabei raus? Und dann sagt er, da bleibt eigentlich nicht viel übrig. Er sagt, am Ende kannst du nichts mitnehmen. Zwischendurch mag alles ganz nett sein, aber wenn du am Ende die Bilanz ziehst, null. Und vielleicht kennst du sowas. Du hast lange ein Ziel verfolgt und du hast gedacht, wenn ich das erst erreicht habe, dann. Ja, wenn ich das erreicht habe, dann. Wenn ich erstmal die Ausbildung fertig habe, steht mir die Welt offen. Wenn ich erstmal eine Freundin habe. Wenn ich erstmal richtig fettes Geld verdiene. Oder überhaupt welches. Wenn ich erstmal aus dieser Wohnung raus bin, die über mir die Decke auf den Kopf fällt. Oder wenn die Kinder erstmal aus dem Haus sind. Oder wenn ich endlich in Rente kann. Wenn erstmal das soweit ist. Ja, und dann bist du da. Dann ist es soweit. Ja, und was ist dann? Dann merkst du, die Erde dreht sich weiter. Das Leben geht weiter. Als wäre gar nichts Besonderes passiert. Und am Horizont tauchen eben neue Herausforderungen auf. Vielleicht auch neue Ziele. Ja, und irgendwie ändert sich nichts. Oder im Extremfall sitzt du da mit deinem erreichten Ziel und merkst, es war gar nichts. Das ist eigentlich die totale Leere. Ja, also ihr lest ja diese Zeitschriften nicht, ich auch nicht, wo man sowas nachlesen kann, aber vielleicht fallen euch ja trotzdem ein paar Leute ein, die alles erreicht haben, die es geschafft haben in Hollywood oder in den Charts oder mit einem riesen Lottogewinn. Und nach ein paar Jahren ist nichts mehr übrig. Oder gar nicht, man muss gar nicht so hochgreifen. Da ist jemand, der hat so den bürgerlichen Traum erfüllt. Da ist ein schönes Haus und ein netter Ehemann oder Ehefrau und zwei hübsche Kinder, zwei Autos, zwei Urlaube im Jahr. Und trotzdem ist der Mensch nicht glücklich. Sagt, war's das jetzt? Jetzt habe ich an all meinen Zielen ein Häkchen hinten dran. Was mache ich denn jetzt? Und manche flippen dann aus, manche resignieren. Manche brechen aus in der Hoffnung, dann doch ganz woanders wieder was zu finden. Manche machen Schluss. Ich habe diesen Pharmafabrikanten vor ein paar Jahren, der vor den Zug gelaufen ist. Einer der reichsten Männer Deutschlands. Der wahrscheinlich gesagt hat, das, was ich erarbeitet habe, muss ich vererben. So, unser Herr S. hier, der hat nicht nur darüber spekuliert, was ihn wohl glücklich machen könnte. Wenn ich das mal könnte, wenn ich mal eine Weltreise machen könnte, das wäre toll. Er hat das alles ausprobiert. Alles, was ihm in den Sinn kam, er hatte die Mittel, Geld spielt keine Rolex. Und er berichtet davon. Also, wenn du dir sagst, du bist auf dem Weg und sagst, wenn ich nur meinetwegen genug Geld hätte, dann kommt er dir auf dem gleichen Weg schon wieder entgegen, auf dem Rückweg. Und sagt, da war ich schon. Nix los. Been there, done that. Got the T-Shirt, ja? Also, ich will euch ja nicht in eine depressive Stimmung stürzen, ja? Aber wir müssen eben die Dinge klar sehen und sortieren. Die Ziele, die wir da uns setzen können, die ich genannt habe. Also eine umfassende Bildung. Geld, um unser Leben gestalten zu können. Erfüllende Arbeit, gute Beziehung. Das sind ja alles gute Dinge. Kann sich auch schlechte Ziele setzen, sicherlich. Aber das sind viele Dinge, sind wirklich gut. Und die entsprechen auch unserer menschlichen Natur, so wie Gott uns geschaffen hat, dass wir nach etwas streben, dass wir etwas gestalten wollen, dass wir etwas hinterlassen wollen. Und auch hier unser Herr S., und die meisten haben schon gemerkt, dass das der König Salomo ist, der sagt, Weisheit ist besser als Unwissenheit. Ja, klar. Wer im Licht läuft, ist besser als der im Dunkeln immer irgendwo überall gegen die Wand rennt. Nur am Ende bringt dich das nicht weiter. Unterm Strich ist das das Gleiche, was bei rauskommt. Dieses Ziel greift immer noch zu kurz. Es kann die letzten Lebensfragen nicht beantworten. Und deshalb kann es mich letztlich nicht erfüllen. Und dann kannst du es noch mehr steigern. Man kann sagen, okay, ich bin noch nicht reich genug, dann brauche ich noch mehr. Ja, es gab eine Umfrage in den USA, da ging es darum, die haben reiche Leute gesucht. Ich sagte, Entschuldigung, sind Sie reich? Nein. Na, also mir geht's nicht schlecht, aber ich komme so hin, aber guck mal da, der Nachbar, ne? Der hat nämlich 3 Autos und nicht nur 2. Der ist reich. Und der hat wieder gesagt, na, ich bin noch nicht reich. Es gibt immer noch einen, der mehr hat, ja? Und der berühmte Rockefeller wurde gefragt, wie viel denn genug wäre. Und er hat die Frage nicht verstanden, seine Antwort war mehr. Also du kannst es dann immer noch steigern und in der Hoffnung, dass es dann irgendwann funktioniert. Aber es wird nicht funktionieren, weil es einfach ja eine Sackgasse ist. Also diese guten oder auch weniger guten Ziele können die letzten Fragen nicht beantworten. Mein Lieblingsbeispiel, dein hat mir schon gesagt, das bringst du jedes Mal, ist der beliebte Ausspruch, Hauptsache gesund. Ja? Und wie? Und so auf der Straße, ja, ich sage immer Hauptsache gesund. Und ich bin nicht mehr so jung, dass ich nicht verstehe, worum es da geht. Ja, und warum das eine wichtige Sache ist. Ich habe schon gemerkt, dass ich nicht unverwundbar bin. Nur, wenn das die Hauptsache ist, ja, also dass mit Gesundheit wichtig ist und großartig ist, dass man Dinge unternehmen kann, dass man Leben gestalten kann und so. Und dass man eben ja extrem eingeschränkt wird, wenn die Gesundheit schwindet. Ist klar. Aber es ist kein Selbstzweck. Denn zum einen sehe ich das ganz pragmatisch. Also wenn etwas sicher ist im Leben, dann ist es unsere Sterblichkeit. Dann ist es unsere Endlichkeit. Dieses Leben, ja, als Christen glauben wir, dass Jesus wiederkommt und wir hoffen, dass es dann bald geschieht. Aber abgesehen davon wird dieses Leben irgendwann verfallen. Ich kann es mir noch nicht ansehen, aber es wird geschehen. Und das kann ein langer, langsamer Verfallsprozess sein, oder es kann sein, wie sich das viele Leute heute eher wünschen, dass sie einfach wie ein Baum plötzlich umfallen. Aber wie dem auch sei, ich rede Klartext, ja, die Hauptsache Gesundheit hat sich dann erledigt. Wenn das die Hauptsache ist, dann ist eben die Halbwertzeit dieser Hauptsache ziemlich kurz. Und das müssen wir einfach sehen. Also darauf kann ich nicht auf Dauer hoffen. Ich kann mich daran freuen, ich kann da was für tun und ich kann es genießen, solange es so ist. Natürlich, ich kann es dem anderen wünschen und auch dafür beten. Aber ich kann nicht auf Dauer darauf hoffen. Das ist so, wenn ich in Deutschland sage, Hauptsache es bleibt jetzt für immer sommerlich warm. Ja, also die Enttäuschung ist lauert um die Ecke. Und zum anderen, und das geht noch ein bisschen tiefer, stelle ich auch fest, dass Gesundheit und ein erfülltes Leben offensichtlich nicht Hand in Hand gehen. Also mancher ist kerngesund, so kerngesund, dass es einen fast wahnsinnig macht, weil er dann seine Gesundheit dazu nutzt, eigentlich nur den ganzen Tag zu jammern oder seinen Nachbarn das Leben zur Hölle zu machen oder was auch immer. Und man ist fast geneigt, ihm eine Migräne zu wünschen oder so, einfach um ihn ein bisschen zu bremsen. Und jemand anders hat ist schwer körperbehindert und er bezaubert Menschen mit seiner Musik, wie ein Thomas Quasthoff. Ja, Kontergan war jetzt gerade wieder in den Medien. Oder inspiriert Menschen zu einem erfüllten Leben, wie heißt der, Nick Vujicic aus Australien, der keine Arme und keine Beine hat und als Evangelist und als Motivationstrainer unterwegs ist. Also offensichtlich korrespondiert das nicht so direkt. Wir können es vielleicht verstehen, wenn wir es umdrehen. Dass wir sagen, diese Faktoren, die Salomo auch durchprobiert hat, die sind natürlich hilfreich. Die können helfen, klar. Oder umgekehrt, materielle Armut oder Mangel an Weisheit oder körperliche Krankheit, die kann blockieren, klar. Und wenn du dann da Veränderung erlebst, wenn du Heilung erfährst oder wenn du in dein Messi-Haushalt Ordnung hineinbringst oder wenn du dein Übergewicht reduzierst, dann macht dich das nicht automatisch glücklich. Ja, das ist wieder so eine Täuschung. Wenn ich erst mein Wunschgewicht erreicht habe, wenn ich erst den Körper habe, wie die da mit Photoshop, dann bin ich glücklich. Das ist ein Irrtum. Aber natürlich, wenn du dich frei machst von Ballast, das kann körperlich sein, das kann seelisch sein, dann macht dich das frei auch für Neues. Okay? Also das macht dich noch nicht in sich glücklich. Du kannst dich runterhungern und dein Leben ist immer noch leer. Also, wo können wir dann fündig werden? Wo sollen wir suchen? Ich glaube, da ist schon ein Problem in der Frage. Das ist jetzt hier typisch irgendwie Theologe, ne? Es gibt so Dinge, die wir gerne erreichen wollen. Zum Beispiel echte Entspannung. Ja, wünscht sich jemand ab und zu echte Entspannung, ne? Erfüllung in der Liebe. Ja, das Lebensglück, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Und das sind gute Ziele. Nur, diese Dinge, ich glaube, die bekommst du nicht, wenn du ihnen nachjagst. Wenn du dir ständig sagst, ich will mich jetzt entspannen. Ja? Draußen toben die Kinder den Flur rauf und runter, nehmen die Lampen auseinander. Aber ich entspanne mich jetzt. Und zwar schnell, weil gleich muss ich wieder weiter. Ihr merkt, das funktioniert nicht. Oder wenn du in eine Beziehung einsteigst, wenn du eine Beziehung suchst und sagst, mein Ziel ist, dass mein Partner mir alles gibt, was ich brauche und mich total ausfüllt mit der totalen Liebe, dann wird sich dein Partner bedanken. Ja? Man wird irgendwann merken, du benutzt ihn eigentlich nur, damit du irgendwie auf deinen Pegel kommst oder so. Aber das wird nicht funktionieren. Und manche Beziehungen kranken genau an der Stelle. Dass ja, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich keinen Mangel mehr, du kannst alles ausfüllen. Wenn du dem Ziel nachjagst, glücklich zu sein und zwischendurch immer wieder nachguckst, ob du es jetzt bist, dann wirst du dich immer nur um deine Befindlichkeiten drehen. Davon profitieren dann andere. Es gibt ja eine ganze Industrie, die von der Glückssuche lebt, also die dann Bücher publizieren oder Seminare oder Datingagenturen oder Reisebüros, die verkaufen ja heutzutage nicht mehr einfach mal 2 Wochen Malle, sondern die verkaufen ein Wellness-Erlebnis der Spitzenklasse inklusive romantische Abenteuer oder so. Also Glück für 299 die Woche. Bis hin zu irgendwelchen Esoterikanbietern. Das funktioniert nicht. Also, wenn du Entspannung suchst, dann musst du eben nicht die Entspannung angucken. Es gab in den 90ern, glaube ich, gab es diese 3D-Bilder. Ja, kennt ihr die noch? Man sah erstmal nichts und du musst dann gucken, aber du musst eben nicht genau scharf hingucken, sondern du musst so auf Weitwinkel irgendwie stellen und den Blick so ein bisschen schwimmen lassen und dann siehst du irgendwann was. Aber wenn du dich so fokussierst, dann kriegst du es nicht. Wenn du Entspannung suchst, musst du deine Ambition gerade loslassen. Das ist, wenn ich so 3-4 Tage im Urlaub, dann merke ich, irgendwann, ich denke gar nicht mehr drüber nach, was war und was wird, sondern ich bin einfach. Wenn alles gut läuft. Dann denke ich nicht mehr drüber nach, oh, jetzt muss ich mich mal entspannen oder jetzt kann ich mich mal entspannen. Ich gucke einfach in die Wellen oder in die Sonne oder... Wenn du Erfüllung in der Liebe suchst, das ist eine gute Sache. Aber da musst du lernen, Liebe zu schenken. Dich zu verschenken, ohne auf die Gegenleistung die ganze Zeit zu schielen. So, okay, wie viel habe ich denn jetzt schon geliebt und wie viel kriege ich dann zurück oder so. Du musst auch Weisheit lernen, darüber, an wen du dich verschenkst natürlich. Das gehört auch dazu. Das ist ein eigenes Thema für sich, aber ihr versteht das Prinzip. Liebe lebt aus dem sich verschenken und nicht aus dem haben wollen. Und wichtig ist, dass in der Beziehung dann dieser Schutz und dieses Vertrauen da ist, wo das dann beides sein kann und keiner den anderen ausnimmt, emotional. Und wenn du das Glück suchst, dann sind wir wieder bei der Eingangsfrage, was musst du dann eigentlich machen? Salomo hat in dem Predigerbuch, aus dem ich vorhin gelesen habe, oder Kohelet, eine ganze Reihe scharfsinniger Beobachtungen auf Lager und manchen guten Rat. Und so in der Summe läuft das vieles darauf hinaus, dass er sagt, nimm die Dinge aus Gottes Hand, die du sowieso nicht ändern kannst, mach das Beste aus deinem Leben und vermeide Exzesse. Und dann kommt er aber zu einem überraschenden Fazit ganz am Ende vom Buch. Also Vers 12 ist noch, Kapitel 12, Vers 12 ist noch für alle Studenten. Lass dich warnen, mein Sohn, es werden viel zu viele Bücher geschrieben und das viele Grübeln kann dich bis zur Erschöpfung ermüden. Oder bei Luther, viel Studieren macht den Leib müde. Und das vielen Bücher machen ist kein Ende. Fassen wir alles zusammen, so kommen wir zu dem Ergebnis, nimm Gott ernst oder fürchte Gott und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten, über die guten und die schlechten Taten, auch wenn sie jetzt noch verborgen sind. Also 12 Kapitel lang war der Refrain von Salomo, alles ist sinnlos, es gibt nichts Neues unter der Sonne oder unter dem Himmel. Und am Ende des Buches heben wir den Blick. Okay, das ist jetzt unter dem Himmel, was ist denn da drüber? Und wir sehen, da ist noch eine höhere Realität. Da gibt es noch einen anderen Bereich, den wir nicht ausblenden dürfen auf dieser Suche. Und jetzt gibt es vielleicht zwei Reaktionen. Die eine ist, ja, ich war ja gespannt, wie er die Kurve zu Gott kriegt. Ja, hier gottesdienstlicher Rahmen, da muss das ja irgendwann kommen. Und ich entschuldige mich auch nicht dafür. Vor allem, weil ich überzeugt bin, dass wir genau diesen Blick auf diese höhere Realität brauchen. Dass wir unter der Sonne sozusagen nicht fündig werden. Das zweite ist, dass mancher mit diesem Thema hier mit Gottes Gericht etwas nervös wird. Also will der mir jetzt, eben ging es noch ums Glück, und jetzt will der mir hier einen Schrecken einjagen. Das will ich jetzt gar nicht in der Tiefe einsteigen. Ich bin aber überzeugt, nur so viel, dass Gottes Gericht auch ein Garant dafür ist, dass eben nicht alles sinnlos ist. Weil das auch heißt, dass am Ende Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Aber die Antwort auf die Frage nach dem Glück liegt sicher nicht darin zu sagen, halte dich schön an die Spielregeln und dann belohnt dich Gott und macht dich glücklich. Manche haben so ein Bild von Gott. Und dann ja, wird da aber wieder so eine Methode draus. Ja, also ich will reich werden, damit ich dann glücklich bin. Ich will eine Freundin haben. Ich will halt Gottes Gebote halten, weil dann habe ich ein gutes Leben. Dann benutze ich eigentlich Gott, um mein Ziel zu erreichen, glücklich zu sein. Und das funktioniert nicht. Dann nehme ich Gott eben gerade nicht ernst. Ich möchte es von der anderen Seite anschauen. Und da geht es nicht um Beweise, wie bei diesem Thema es sowieso nicht um Beweise gehen kann. Aber lass dich auf den Gedanken ein. Von dem her, was ich schon gesagt habe, von dem, was wir auch gesungen haben, was wir gehört haben in diesem Gottesdienst. Wenn das wirklich stimmt, dass Gott dich geschaffen hat, ja, dann ist es eigentlich logisch, dass er auch mit deinem Glück zu tun hat. Und dann weiß er auch, was dich glücklich macht. Und wenn das stimmt, dass Gott seine Schöpfung gut findet, seine Menschen liebt, ja, dann will er auch, dass du glücklich bist. Dann will er nicht, dass du elend bist. Manche haben so ein ganz schräges Bild von Gott. Also der irgendwie, wenn ich so ganz im Staub krieche, dann ist er richtig happy oder so. Nein, er hat dich geschaffen, er liebt dich und er will, dass du glücklich bist. Die Bibel ist da klar. Und schließlich, wenn das stimmt, und das geht jetzt ein bisschen wieder in die andere Richtung, wenn das stimmt, dass Gott allmächtig ist und der König über alles, um den sich die ganze Schöpfung dreht, dann heißt das im Umkehrschluss, dass die Welt sich offensichtlich nicht ausschließlich darum dreht, dass du glücklich wirst. Ja, wir müssen das beides sehen. Also Gott will, dass du ein gutes Leben hast. Aber es dreht sich nicht alles um dich. Ein allmächtiger Gott ist nicht dafür da, dir jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Manche gehen so mit so einem Gefühl von, ich habe ein Anrecht drauf, durch die Welt, die, ja, wir verklagen die Reisegesellschaft, wenn es im Urlaub regnet, und wir verklagen Gott, wenn eben da ein Stein auf dem Weg ist. und wenn er mich nicht sofort glücklich macht. Das funktioniert nicht. Wir kommen eigentlich jetzt wieder zu der Überlegung von eben. Gott will, dass wir glücklich sind, aber der Weg dorthin ist eben nicht, dass wir dem Glück nachjagen und uns aufs Glück konzentrieren, sondern wir müssen den Blick höher haben. Wir müssen höher schauen. Der Vater von Salomo, das war König David, und ich glaube, er beantwortet unsere Frage so nebenbei in Psalm 37. Psalm 37, Vers 4, da heißt es bei Luther: Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Oder Einheitsübersetzung: Freu dich innig am Herrn. Oder gute Nachricht, da sind wir bei unserem Thema, aber ich glaube, das ist nicht ganz präzise: Suche dein Glück beim Herrn. Suche dein Glück beim Herrn. Und eigentlich heißt das nicht suche Glück, sondern suche Gott. Also wiederum nicht, okay, ich muss jetzt irgendwie meine Lust am Herrn haben und dann kriege ich das endlich. So, wo muss ich unterschreiben? Was muss ich tun? Okay, wie lange muss ich dann meine Lust am Herrn haben oder wie intensiv? Dann habe ich wieder so eine Methode draus gemacht. Sondern es ist eine ganz andere Perspektive hier. Suche Gott. Rede mit ihm. Vielleicht machst du es schon lange, vielleicht ist es eingeschlafen, vielleicht hast du es noch nie gemacht. Du sagst ja, mit einem unsichtbaren Wesen, wo ich gar nicht genau weiß, ob es das gibt. Fang einfach mal an. Sag, hallo, wenn es dich gibt, dann sag ihm, was dich bewegt. Forsche in der Bibel, da erfährst du eine Menge darüber, wer er ist, wie er ist. Und meine Erfahrung ist, je mehr ich über ihn lerne, desto mehr staune ich. Und desto mehr liebe ich ihn auch. Ja, freu dich über seine Schöpfung, über seine Taten, über seinen Charakter. Das, was du erfährst, das, was du liest, das, was du auch von anderen lernst. Und es ist so, wie wir es vorhin gehört haben, er schenkt dir seine Liebe. Er will dich anstecken mit seiner Liebe. Und er zeigt dir seine Liebe auf eine erstmal ungewöhnliche Art, um das sehr dezent auszudrücken. Jesus stirbt am Kreuz und wir glauben, das ist der tiefste Ausdruck von Gottes Liebe. Weil Jesus da all unsere Lasten auf sich nimmt und Jesus ist niemand anders eigentlich als Gott selbst, der Mensch geworden ist. Und er trägt all das, was uns beschwert, damit wir frei sein können. Ich könnte auch sagen, damit wir glücklich sein können, damit wir für ihn jetzt leben können. Lass dich voll auf ihn ein. Und dann heißt es da bei David, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und die Wendung da drin, der Trick sozusagen, ist, das wird sich ändern. Merkst du das? Wenn du viel mit einer Person zusammen bist, dann ändern sich auch deine Interessen irgendwann. Du bist verliebt, plötzlich interessierst du dich für Motorräder oder für Romane, die in Cornwall spielen oder für eigenartige Dinge. Und wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann fängst du an, dich für das zu interessieren, wofür er sich interessiert. Zum Beispiel die Menschen um dich rum, die dich vorher nur genervt haben. Und Dinge, die dir vorher total wichtig waren, die sind dir plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Ja, der war vor allem wichtig, dass das Auto irgendwie mindestens einen Sitz hat und einen Motor, der möglichst groß ist. Und plötzlich hast du so ein kleines Kind auf dem Arm und denkst, wow. Und plötzlich sind dir ganz andere Dinge wichtig. Und du tauschst deinen Porsche gegen einen Turan oder so. Oder einen Zafira. Weil dir andere Dinge wichtig werden. Also, wenn du dich auf Gott einlässt, dann findest du Erfüllung, dann findest du Geborgenheit, dann findest du Zufriedenheit. Es geht nicht so, ich habe einmal gebetet und alles ist rosig. Aber das ist der Weg, auf dem du fündig wirst. Und manche Wünsche, die du schon lange hattest, erfüllt er dir. Und bei anderen zeigt er dir, dass du sie loslassen kannst oder sie verdunsten einfach. Du merkst, das brauche ich gar nicht mehr. Also, David und Salomo lehren uns, jage dem Glück nach, und du stehst am Ende mit leeren Händen da. aber suche Gottes Nähe und du wirst das Leben bei ihm finden. Und darin wirst du das Glück deines Lebens finden, Lottogewinn hin oder her. Und Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, um ihnen, um euch, um dir das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Und dazu lädt er dich ein. Amen. Und Herr, du bist der Ursprung und du bist die Quelle des Lebens. Und deshalb, du bist der Ursprung und die Quelle des Lichts. Und deshalb muss es uns eigentlich nicht wundern, dass du auch der Ursprung und die Quelle des Glücks bist. Und ich danke dir, wir danken dir, dass du gerne gibst, dass du voller Liebe bist und dass du uns erfüllst, wenn wir dich anschauen. Wir kennen dieses Glück, wenn wir vor deiner Schöpfung sind, wenn wir den Sonnenuntergang anschauen oder den Grand Canyon und unser Herz wird erfüllt von Glück. Und umso mehr ist das der Fall, wenn wir dich anschauen. Und ich bete für jeden, der hier ist, dass du ihm und ihr so begegnest. Dass du so auch neu uns begegnest. Hier sind viele, die dich schon lange kennen. Die vor vielen Jahren irgendein Ja zu dir gesagt haben, angefangen haben, mit dir zu leben. Bei manchen ist es matt geworden und müde. Und da sind die Strapazen der Ebene. Und da ist nicht mehr die rechte Freude. Und da hat sich so ein Denken eingeschlichen, dass wir unsere Pflicht einfach tun müssen, dir gegenüber. Und ich bete, dass du uns neu begegnest. Als der Freudengeber, der du bist. Und hier sind Menschen, die dich noch gar nicht kennen. Die von dir gehört haben, die vieles schon gehört haben, die manches gelesen haben, die vielleicht auch schon immer mal wieder hier waren oder in anderen Gottesdiensten. Aber für die das doch fern ist. Und für die das jetzt vielleicht alles ein bisschen komisch und theoretisch und seltsam spirituell klingt. Und unkonkret. Und ich bete, dass du diesen Menschen begegnest. Dass du Mut machst, dass du jedem Mut machst, sich auf dich einzulassen. Einfach zu sagen, Gott, hier bin ich. Wenn du wirklich was für mich hast, dann zeig dich mir, dann lass mich das erfahren. Und ich vertraue dir, Herr, dass du wirklich Menschen beschenken willst. Mit deiner Nähe, mit deiner Gegenwart, mit deinem Glück. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Amen.